Radikrada, Unverwundbar. Ein historischer Roman in 3 Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Band 3. Silvio schlägt erneut zu. Nachdem sie nach ihrer überstürzten Flucht aus Makote mehrere Wochen relativ plan und ziellos umherirrten, waren Göring und Silvio im Frühjahr 1997 in München angekommen. Göring hatte eine 3-Zimmer-Wohnung im 4. Stock eines Neubaus in der Müllerstraße, nahe des Stadtzentrums, gekauft. Geld hatte er genug, ein sorgenfreies Leben war ihm jedoch nicht vergönnt. Das Gefühl, beobachtet zu werden, nagte an ihm, jeden einzelnen Tag. Und dann war da noch die ständige Angst, dass sich die Weitergabe vertraulicher Namen und Daten rächen würde und er seinen Verrat mit dem Leben bezahlen würde. Göring sperrte die Wohnungstür doppelt ab und blickte sich jedes Mal in alle Richtungen um, wenn er das Haus verließ. Er hatte sich eine Gaspistole gekauft, die täuschend echt eine normale Pistole imitierte. Diese trug er ständig in seiner Jackentasche. Jeder Mann, der auf der Straße hinter ihm lief oder ihm in der Straßenbahn gegenüberstand, war für ihn ein Agent oder potenzieller Auftragsmörder. Irgendwann hatte Göring sogar Angst, in Restaurants essen zu gehen, in der Sorge, vergiftet zu werden. Panik und Unsicherheit bestimmten von nun an sein Leben. Er war zum Nichtstun verurteilt, blieb fast nur noch in seiner Wohnung und wurde zunehmend depressiv und übellaunig. Der einzige Grund, warum Silvio noch bei ihm war, war Görings Geld. Silvio tauchte mehrfach wöchentlich in das Münchner Nachtleben ein und kam irgendwann frühmorgens nach Hause. Ansonsten verbrachte er reichlich Zeit im Fitnesscenter zum Muskelaufbau und trieb sich mit Freunden aus der rechten Szene rum. Keine Skinheads mehr, es waren jetzt die gelackten und gepflegten Männer um die 30, die bei einem Glas Bordeaux den Holocaust leugneten. Am Abend dieses kaltregnerischen Tages saßen beide zusammen und sahen gelangweilt in den Fernseher. Es lief die Tagesschau im 1. mit Dagmar Berghoff. »Gehst du heute noch weg?«, fragte Göring. »Mal sehen.« »Ja, nur kurz. Vielleicht auf ein Bier in die Kneipe«, antwortete Silvio. Göring nickte und blickte in den Fernseher. Die erste Nachricht war ein Bericht über ein Spitzengespräch der Parteien zur Steuerreform. »Na, wenn das die Top-Nachricht ist«, murmelte Göring vor sich hin, »dann kann ja nicht viel auf der Welt passiert sein.« Silvio guckte desinteressiert in den Fernseher. Es folgte ein Bericht über ein Gespräch des Bundeskanzlers mit dem Oppositionsführer über Energiepolitik. »Ach, ich kann den Kohl nicht mehr sehen«, sagte Silvio. »Kannst du nicht mehr umschalten?« Göring reagierte nicht. Nach einem Bericht über den Besuch der amerikanischen Außenministerin in China und irgendeiner Reise eines türkischen Offiziers nach Israel wurde es dann aber doch interessant. Ein 24-jähriger Berliner aus der rechtsradikalen Szene hat einen Polizisten erschossen und vermutlich die Woche zuvor einen Buchhändler getötet.
»Kennst du den?«, fragte Silvio. »Sagt dir die Geschichte was?«
Göring trank seine Bierflasche leer, bevor er antwortete. »Sagt mir gar nichts. Er scheint aber auch alles relativ dilettantisch abgelaufen zu sein. Was bringt es bitte als Einzeltäter, zuerst einen Buchhändler und dann einen Polizisten zu erschießen?«
»Nichts, gar nichts.
Zumindest nichts für die rechtsradikale Bewegung.« In dem Fernsehbericht erschien währenddessen ein Sprecher der Staatsanwaltschaft, der berichtete, dass der Täter der Bewegung des weißen arischen Widerstands angehörte. »Da siehst du es, Silvio«, sprach Göring weiter. »Durch die Einzelaktionen dieser Typen mit Mord an einem Polizisten müssen jetzt alle Mitglieder des WAW fürchten, entdeckt zu werden.« Es folgte ein Bericht über den Widerstand gegen die Ausstellung zu Verbrechen der Wehrmacht in München. »Siehst du? Das ist der richtige Weg. So mobilisiert man die Bewegung. Viele, deren Väter oder Großväter bei der Wehrmacht waren, fühlen sich jetzt durch die Sozis verunglimpft.« Silvio nickte und schob sich ein paar Kartoffelchips in den Mund. Der nächste Bericht ging über einen Atomtransport.
»Langweilig. Also entweder du schaltest jetzt um oder ich gehe«, sagte Silvio genervt mit vollem Mund.
Nachdem Göring nicht reagierte, stand Silvio auf. Als er gerade den Raum verlassen wollte, warf er nochmals einen Blick auf den Fernseher. Jetzt sah er etwas, das sein Interesse weckte. Hinter der Sprecherin war das Foto eines Schafs projiziert. Die Überschrift darunter lautete »Diskussion um geklontes Schaf«. Stehend hörte er aufmerksam den Ausführungen Dagmar Berghoffs zu. Den Experten ist es unter Einsatz der Gentechnik gelungen, ein erwachsenes Schaf zu kopieren, das heißt ein exaktes und erbgleiches Abbild zu schaffen. Wissenschaftler schließen nun nicht aus, dass die Methode auch beim Menschen versucht werden könnte. Dann begann der Filmbericht mit einem laut Mähen im Schaf. Ein Sprecher war zu hören. Das ist Dolly. Ihre Erzeuger feiern sie als wissenschaftlichen Durchbruch. Kritiker hingegen fürchten schreckliche Folgen für die Menschheit. Anschließend wurde die Methode des Klonens im Ansatz erklärt, gefolgt von Stimmen von Befürwortern und Gegnern. Der Bericht endete mit dem Statement: Klonen ist jetzt nicht mehr Fantasie, sondern Fakt. In Silvias Kopf begann es zu rattern. Die folgenden Nachrichten, einschließlich des Wetterberichts, nahm er nicht mehr wahr.
»Hast du das gerade gehört, Carlo?« rief Silvia aufgeregt. »Carlo, hast du das mitbekommen? Die haben gerade gezeigt, dass es jetzt total einfach ist, Klone herzustellen. Carlo, weißt du, was das bedeutet?«
Göring antwortete nicht. Natürlich wusste er, was das bedeutet. Er konnte sich auch bereits denken, worauf Silvio hinaus wollte. Er war sich jedoch unschlüssig, wie er am besten reagieren sollte.
»Carlo, verstehst du das denn nicht?«
fragte Silvio weiter, nachdem er keine Antwort erhielt.
»Wir können jetzt endlich unser Werk vollenden. Klonen ist machbar. Und du hast Zugang zu den Zellen des germanischen Kriegers. Die haben hier im Fernsehen sogar gerade gezeigt, wie das funktioniert. Carlo, du wirst wieder der Meister unserer Bruderschaft werden. Und wir werden alle unsere Feinde besiegen.«
Göring schwieg weiterhin.
»Sag mal, was ist eigentlich los mit dir?«
fragte Silvio erneut. Er ging zu Göring und blickte wütend auf ihn. Silvio war jetzt sichtlich genervt, keine Antwort bekommen zu haben.
»Es ist vorbei, Silvio, lass es gut sein«, meinte Göring schließlich. »Ja, was soll denn das heißen? Spinnst du?«
»Es ist aus. Es gibt keine Bruderschaft mehr und einen Klonkrieger wird es erst recht nicht geben.«
»Nichts ist aus, Carlo. Wir hatten das letztes Jahr vereinbart, als wir Morkote verlassen mussten. Du hast selbst gesagt, dass du an der Geschichte dranbleiben möchtest. Jetzt ergibt sich die Möglichkeit. Worauf warten wir eigentlich noch?«
Göring setzte sich in seinem Stuhl auf und blickte zu dem vor ihm stehenden Silvio.
»Sag mal, bist du schwerhörig oder total bescheuert oder beides? Es ist aus!«
schrie Göring wütend. Silvio sah zunächst etwas überrascht zu Göring. Dann holte er mit der rechten Faust aus und schlug ihm mit voller Kraft ins Gesicht. Die Energie des Schlages reichte aus, um Göring samt Stuhl nach hinten zu schleudern. Sofort lief Blut aus seiner Nase. Silvio spuckte auf den am Boden liegenden Göring.
»Sprich nie mehr wieder so mit mir. Hast du verstanden? Nie mehr!«
Göring kam langsam wieder zu sich. Er stöhnte, fasste sich an die Nase und spürte das warme Blut auf seinen Fingern.
»Ab jetzt sag ich, wo es lang geht, du dumme Schwuchtel! Hast du das verstanden?«
schrie Silvio weiter. Göring setzte sich langsam und unter Schmerzen auf.
»Hast du das verstanden?«
schrie Silvio ein weiteres Mal. Er beugte sich zu Göring hinunter und hielt ihm die Faust vor das Gesicht. Göring nickte.
»Ja, das habe ich«,
flüsterte er und erhob sich mühsam vom Boden. Er ging in die Küche, um sich das Blut abzuwaschen. Dann holte er ein paar Eiswürfel aus dem Gefrierfach, packte diese in ein Geschirrtuch und legte alles vorsichtig auf die verletzte Nase. Schmerzverzerrt kam er zurück in das Wohnzimmer. Er hob seinen Stuhl wieder hoch und setzte sich. Silvio hatte ihn bereits schon erwartet.
»Pass auf, Carlo. Das ist deine letzte Chance. Du sagst mir jetzt sofort, wo diese Zellen sind. Dann werde ich mich der Sache selbst annehmen, du Weichei, du.«
»Ich weiß es nicht, Silvio«, flüsterte Göring.
»Wie bitte? Was sagst du da?«
schrie Silvio erneut und positionierte sich vor ihm. Göring hob instinktiv die Hände hoch, um sich vor einem weiteren Schlag zu schützen.
Ist ja gut«, begann er.
»Es handelt sich um die Zellen eines gewissen Bernhards. Das hat mir Mehringer damals so erzählt. Dieser Bernhard war angeblich ein unverwundbarer deutscher Soldat im Zweiten Weltkrieg. Von ihm wurden die Zellen entnommen und eingefroren. Ob es diese Zelle jetzt überhaupt noch gibt und wenn ja, wo genau, das weiß ich nicht. Ich schwöre, Silvio.« Mehringer meinte nur, dass ein Ludwig Hochberger hier in München das Projekt damals leitete. Dieser Hochberger schien auch eine persönliche Bindung zu dem Nazi-Krieger gehabt zu haben. Hochberger ist im Übrigen auch der Vater der Dame, der wir es zu verdanken haben, dass wir nicht mehr in der Villa im Tessin sitzen, sondern uns jetzt hier prügeln müssen.« Silvio setzte sich jetzt wieder langsam hin und lehnte sich zurück.
»Na wunderbar«, sagte er. »Dann weiß ich ja, was ich jetzt zu tun habe.«
Die nächsten Tage und Wochen ging Silvio kaum mehr abends aus und verbrachte nur noch wenig Zeit im Fitnesscenter. Er hatte jetzt eine Aufgabe, die Spur von Bernhards Zellen zu folgen und das Klonprojekt zu Ende zu bringen. Er recherchierte im Internet über die Entstehung von Dolly, soweit er die Inhalte und die Methode verstehen konnte. Er machte sich Notizen und druckte sich seitenweise Inhalte aus diversen Internetforen aus. Zusätzlich begab er sich auf die Suche nach Ludwig Hochberger. Hier wurde er rasch fündig. Es gab nur einen einzigen Ludwig Hochberger im Telefonbuch. Die Adresse war im nahen Unterhaching. Er fuhr mit dem Auto zu der Adresse und sah sich das Haus, ein etwas in die Jahre gekommener, aber immer noch repräsentativer Bungalow, genau an. Er beschloss, dass er mehr über Ludwig Hochberger in Erfahrung bringen musste. Also heuerte er einen Privatdetektiv an, der Ludwig beschatten sollte, um Informationen über dessen Gewohnheiten, seine Sozialkontakte und sein familiäres Umfeld zu bekommen. Nach 4 Wochen bekam Silvio von dem Detektiv ein umfangreiches Dossier. In den Unterlagen war vermerkt, dass Ludwig jeden Tag mit dem Fahrrad eine knappe Stunde durch den Perlacher Forst fährt, während Eva sich mehr um den Garten kümmert. Silvio erfuhr weiter, dass Ludwig lange Zeit als Arzt eine Praxis geführt hatte. Im Dossier war vermerkt, dass das Ehepaar Hochberger einen Sohn mit Namen Herbert Rubinstein hat, der Staatsanwalt ist. Es gibt 2 Enkel, von denen einer Medizin studiert und der zweite sich gerade auf sein Fachabitur vorbereitet. Der ältere der beiden Enkel, Philipp Rubinstein, lebte mit einer Kommilitonin gemeinsam in einer Wohnung. Der jüngere Enkel, Benjamin, lebt bei seinen Eltern. Somit hatte Silvio Anfang Mai dieses Jahres alle Informationen zu Ludwig und dessen Familie. Wo jedoch die Zellen Bernhards waren, wusste er nicht. Silvio überlegte lange, wie er dieses Rätsel lösen konnte. Den alten Hochberger direkt zu überfallen und die Zellen herauszufordern, wäre eine Möglichkeit gewesen. Alternativ könnte er Druck bei den Familienmitgliedern aufbauen, am besten bei denjenigen, die von Medizin eine Ahnung hatten. Somit beauftragte er erneut den Detektiv. Dieses Mal sollte dieser sich auf Philipp, Ludwigs Enkel, fokussieren. Silvio wollte alles über ihn und dessen Mitbewohnerin wissen. Wann er und seine Freundin das Haus verlassen, wo sie sich aufhalten, wann sie wieder zurückkommen, was ihre medizinischen Schwerpunkte sind, wie ihr Verhältnis zueinander ist, wann und wie oft sie sich mit den anderen Familienmitgliedern oder Freunden treffen. Nach einigen weiteren Wochen hatte er alle notwendigen Informationen. Es schien alles perfekt zueinander zu passen. Um seinen Plan umzusetzen, brauchte er jetzt aus dem Elektrofachhandel einige kleine, aber wichtige Accessoires. In einem Sexshop besorgte er sich ein paar Handschellen, in einem Baumarkt kaufte er eine 6 Meter lange Stahlkette, große Ösen sowie Vorhängeschlösser. Silvio war stolz, wie er sich aus eigenem Antrieb solch einen perfiden Plan ausdenken konnte. Bis auf eine Sache, die es noch zu erledigen galt, war er bestens vorbereitet, seinen Plan in die Tat umzusetzen. München und Grub, Mangfalltal, 22. Juli 1997. An diesem Donnerstag war es endlich einmal nicht so regnerisch wie die Tage zuvor. Die Sonne schien und es herrschten bereits schon am Morgen angenehme Temperaturen von knapp 20 Grad. Zu Görings Überraschung schien sich das schöne Wetter positiv auf Silvios Stimmung auszuwirken. Im Gegensatz zu den letzten Tagen und Wochen, die er fast ausschließlich alleine vor dem Computer verbrachte, war er freundlich, gesprächig und gut gelaunt. Obwohl sie immer noch zusammen in einer Wohnung lebten, hatten sie zuletzt fast keinen Kontakt mehr gehabt. Für Göring war es nur eine Frage der Zeit, bis sein junger Liebhaber sich eine andere Bleibe suchen würde. Umso glücklicher war er, Silvio jetzt in dieser guten Laune zu sehen. Er brachte ihm sogar Kaffee ans Bett, etwas, was er bisher nie gemacht hatte. Silvio setzte sich zu Göring und schenkte ihm eine Tasse Kaffee ein.
»Das Wetter ist sagenhaft«, begann er. »Wir müssen unbedingt rausfahren und was unternehmen. Heute in der Stadt zu bleiben, wäre eine Schande.«
Göring setzte sich im Bett auf, lächelte und trank einen Schluck Kaffee. »Danke für das Frühstück, Silvio. Dir scheint es ja richtig gut zu gehen«, sagte er und sah ihn verliebt an. »Wenn du möchtest, können wir sehr gerne etwas unternehmen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann wir das letzte Mal gemeinsam unterwegs waren.«
»Wie wäre es mit einem Picknick?«, fragte Silvio. »Einen Brunch?« Im Mangfalltal. Da sind wir beide definitiv ungestört und können es uns richtig gut gehen lassen.
Er zwinkerte Göring zu.
Sehr gerne, klasse Idee. Lass mich noch duschen und was anziehen und dann fahren wir los, ja? So machen wir es, sagte Silvio. Ich packe schon mal Decken, Besteck und Gläser ein. Die Sachen zum Essen und Trinken können wir unterwegs kaufen.
Silvio ging lächelnd aus Görings Zimmer. Göring blickte ihm verliebt hinterher.
Eine Stunde später starteten sie. Sie machten unterwegs in einem Supermarkt Halt und kauften Brot, Wurst, Käse und sogar Champagner ein. Anschließend fuhren sie die Landstraße Richtung Süden. In der Nähe von Krub, einem kleinen Dorf im Mangfalltal, etwa 45 Minuten von der Münchner Wohnung entfernt, parkten sie ihren BMW. Die letzten paar hundert Meter zum Fluss mussten sie zu Fuß gehen. Sie durchquerten ein kleines Waldstück. Der Boden hier war recht matschig und aufgeweicht. Durch den heftigen Regen war die Mangfa relativ tief und wies eine starke Strömung auf. Zum Baden war der Tag sicherlich nicht ideal. Nach dem Waldstück vor dem Fluss kamen sie auf eine kleine Wiese. Dort, wo kein Schatten war, war das Gras trocken. Hier breiteten sie zwei Decken aus und machten es sich gemütlich. Weit und breit war kein einziger Mensch zu sehen. Die Wiese war ein Geheimtipp unter Ausflüglern. An einem Wochentag konnte man fast sicher sein, hier alleine zu sein. Beide aßen sie reichlich und vor allem Göring trank viel von dem Champagner. Nach dem Essen fingen sie an, sich zu küssen. Dann hatten sie Sex miteinander. Als sie fertig waren, zog sich Silvio wieder an. Göring blickte verliebt auf ihn.
»Wo gehst du hin, Liebster?«, fragte er.
»Ah, ein bisschen spazieren. Vielleicht springe ich auch ins Wasser, um mich abzukühlen.« »Bleib du ruhig hier, ich bin auch gleich wieder da«, antwortete Silvio und lächelte ihn an.
Göring nickte, wickelte sich in die Decke ein und machte die Augen zu. Glücklich und zufrieden schlief er ein. Silvio marschierte schnurstracks zu dem geparkten Auto und öffnete den Kofferraum. Er griff sich seinen unter einer Decke verstauten Baseballschläger und ging wieder zu ihrem gemeinsamen Lagerplatz zurück. Den Schläger hielt er hinter dem Rücken verdeckt. Als er sah, dass Göring schlief, ging er sachte auf ihn zu. In einem Meter Abstand holte er mit dem Schläger aus und schlug mit voller Wucht auf Görings Schädel ein. Das dumpfe Geräusch beim Aufprall war ihm noch bekannt vom letzten Mal. Göring zeigte keinerlei Reaktion. Er war sofort tot.
»Tut mir leid, Carlo«, flüsterte er anschließend. »Aber in unserer Wohnung braucht es Platz. Ein junger Mann wird bald mit seiner schwangeren Freundin einziehen. Da würdest du nur stören.«
Anschließend zog er Görings Leiche samt Decke in den Wald. Er legte einige Steine, Äste und Zweige auf ihn, damit nicht gleich der erstbeste Spaziergänger die Leiche entdecken würde. Dann nahm er aus Görings Jackentasche die Gaspistole, die er immer bei sich trug, und steckte sie sich in seine Gesäßtasche. Anschließend packte er die verbliebenen Kleidungsstücke und Essensreste zusammen, ging zurück zum Auto, schmiss alles in den Kofferraum und fuhr fröhlich und entspannt nach Hause.